Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von How We Made a Podcast, dem How We Made Your Mother Podcast. Es ist jetzt schon eine Weile her einfach. Ja. Genau, wir sind jetzt bei Folge 14 mit Folgen 5 und 6 von der zweiten Staffel von How I Met Your Mother. Genau.
Diesmal sitzen wir sogar in einem Raum.
Ja, deshalb, Entschuldigung für die Background Noises, wie man so schön denglischt. Paula will gerne die Folgen zusammenfassen.
Das ist ja gar kein Problem. Ja, also in Folge 5 der zweiten Staffel geht es hauptsächlich um Lilly. Die wohnt ja immer noch in dieser Ranzwohnung, wo sie ihr Bett von der Wand holt und eines Tages will sie ihr Bett runterholen und die Wand bricht durch und dann guckt sie direkt ihrem spärlich angezogenen Nachbarn ins Gesicht und hat die Schnauze voll. Und dann will sie bei Barney einziehen, muss ihn aber erstmal überzeugen und dient ihm dann quasi als Abschreckungsfrau, weil sie seine Frau spielt und er dann die Frauen, die er immer nur über Nacht da hat, leichter loswerden kann. Gleichzeitig gibt es noch eine Storyline rund um Marshall, der ja nicht mehr mit Lilly zusammen ist und der dann Konzerttickets gekauft hatte für Alanis Morissette, auch richtige 2000er Referenz. Und er wollte die halt nicht weggeben und deswegen hat er seinen einen Kumpel gefragt, ob er mitgeht und dann haben sie danach noch angefangen zum Brunch zu gehen und dann haben vor allem Ted und Robin, mein Gott, angefangen sich drüber lustig zu machen, dass er so Pärchensachen mit seinem Kumpel macht. Und dann sind die auch noch zu einem Mamma Mia Konzert gegangen und in so ein Restaurant, was Café L'Amour hieß. Und dann wollte der Kumpel ihn auch noch auf eine Hochzeit mitnehmen. Und dann haben die sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht, dass er solche Sachen mit seinem Kumpel macht.
Ja, genau. Ich hatte eh das Gefühl, dass beide Folgen irgendwie, also die haben ja keine deeperen Themen beredet, nee, wie sonst andere Folgen, aber ist ja auch ein guter Start vielleicht.
Ich fand es irgendwie relativ lustige Folgen.
Ja, voll. Ich habe auch gemerkt einfach, wie ewig her es ist, dass ich How I Met Your Mother geschaut habe. Und ja, wie lustig eigentlich die Serie ist. So.
Wir haben ja auch die letzten Folgen im Juni oder so aufgenommen. Also
ja.
Sorry schon mal für die Halbjahrpause mal wieder. Aber ja.
Aber ich fand es auch so wirklich, das hatte ich ja auch zu dir die ganze Zeit gesagt, dass ich das irgendwie super lustig finde, dass diese Brad-Geschichte sich einfach so lange auch zieht. Dass das später auch, glaube ich, wirklich nochmal vorkommt, irgendwie was da war. Und ich glaube, es stellt sich dann wirklich heraus, dass er irgendwie gay war.
Ich habe da ehrlich gesagt, ich finde es krass, dass du dich daran erinnern kannst, aber, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe die Serie, hast du die Serie mehr als einmal geguckt?
Ich glaube, zweimal ganz und jetzt halt immer mit dem Podcast parallel sozusagen
Okay, ich habe sie nur einmal geguckt und das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Und die hat ja 5 Millionen Folgen und deswegen, ich erinnere mich an sowas immer nicht.
Ja.
Bei mir gehen auch, How I Met Your Mother Referenzen gehen auch immer noch an mir vorbei.
Aber bei mir auch oft. Also ja, ich glaube, da ist Nils ein bisschen mehr dabei, dass er sich die ganze Zeit irgendwas merkt und dann irgendwas anspricht und enttäuscht ist, wenn man nicht darauf reagiert.
Ja, das stimmt, das stimmt. Was für Themen sind dir denn trotzdem so aufgefallen, obwohl es relativ lighthearted war?
Lass mich mal schauen. Ah genau, da habe ich persönlich ja nicht so viel beizutragen, aber ich habe jetzt drüber nachgedacht über Nachbarn. Hast du da irgendwelche Nachbarn, die dir in Erinnerung geblieben sind? Positiv, negativ?
Ich habe das Gefühl, Nachbarn bleiben einem immer eher negative Erinnerungen. Ich habe aktuell Nachbarn, das ist ein Pärchen und die streiten sich ständig. Oder schon relativ häufig, das ist manchmal ein bisschen nervig. Und in der Stadt, wo wir vorher, also wo wir beide studiert und beide gewohnt haben, hatten wir auch so Nachbarn, die haben so viel rumgeschrien und ihre Kinder angeschrien und so, dass ich wirklich zeitweise überlegt habe, ob ich da mal irgendwie das Jugendamt oder die Polizei rufe, weil ich das so krass fand. Aber irgendwie kenne ich auch mehr Leute, die Abfuck mit ihren Nachbarn haben als alles andere. Ja. Also es gibt ja auch so richtig petty, so gefühlt so Kriege, so drum, was für einen Zaun jetzt jemand aufstellt und wie die Hecke geschnitten wird und lauter so ein Scheiß. Also da kenne ich auch Leute, die von daher. Aber ich glaube, wenn man nette Nachbarn hat, ist das auch voll nice. Ja. Aber keine Ahnung, ich muss auch sagen, meine Nachbarn waren eigentlich entweder nervig oder neutral.
Oder toll. Die vorherigen, wo du ja gewohnt hattest,
das
ja, stimmt, ich ja super
gut mit denen verstanden. Stimmt, das war eigentlich ganz gut. Aber die habe waren für mich nicht so gefühlt meine direkten Nachbarn, weil ich habe halt ganz oben im Haus gewohnt und die ganz unten und deswegen hätte ich von denen eigentlich nichts mitgekriegt, wenn ich nicht mit denen befreundet gewesen wäre.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber ich finde es auch so lustig, weil, Fun Fact, man hört ja auch in den ersten Folgen, ich habe es ja versucht rauszuschneiden, aber da habe ich ja in eurer Küche aufgenommen wo man auch die Nachbarn dann ein bisschen durchgehört hat durch die Wände, während ich aufgenommen hatte.
Echt? Habe ich schon wieder vergessen.
Also das war so schwer, das rauszuschneiden teilweise. Also falls jemand nochmal reinschalten will in die ersten Folgen.
Und falls uns jemand sagen kann, was die für eine Sprache sprechen. Nein, man hört es ja nicht mehr, aber ich habe mich immer gefragt, was die für eine Sprache sprechen. Also ich hätte es halt gern verstanden, was die sagen, aber leider habe ich deren Sprache nicht gesprochen.
Ja, ich glaube, so klar hört man das zum Glück nicht raus. Nur ab und zu so.
Außer man legt sein Ohr an die Wand, was ich natürlich niemals tun würde.
Oh je. Nee, aber ich finde es auch, mir ist gerade auch eine Nachbarngeschichte eingefallen, aber nicht von mir persönlich, sondern von meinen Eltern, weil irgendwie so extreme Sachen sind mir nie passiert, aber bei denen, wir haben halt einen Nachbar dort in der Nähe, der hatte Demenz, glaube ich auch, und ist anscheinend auch an irgendeinem Tag, und sonst hat seine Frau auch aufgepasst, und dann ist er einfach an die Eingangstür von meiner Familie gegangen, war voll verwirrt halt, wo er ist und hat auch irgendwie so Verfolgungswahn gehabt, dass jemand ihn verfolgt, und dann war der erstmal eine Weile zu Hause bei meiner Familie und wurde dann abgeholt von seiner Frau, und das finde ich auch krass.
Ja, das stimmt. Das passiert ja, glaube ich, öfter bei Menschen mit Demenz, dass sie weglaufen. Was heißt weglaufen? Halt irgendwie die Orientierung verlieren. Ja, ich weiß noch bei meinem Vater, dass der auch mal den übelsten Stress mit den Nachbarn hatte, auch wegen irgendwie sowas von wegen Zaun oder so. Ich weiß nicht, ob die dann sogar die Nachbarn rechtliche Schritte eingeleitet haben. Und früher haben die sich eigentlich ganz gut verstanden. Inzwischen grüßen die sich nicht mal mehr, wenn die sich sehen. Also ich habe nicht so ganz verstanden, was da das Problem war. Aber ich habe das Gefühl, das waren so zwei alte weiße Männer, die gegenseitig gucken wollten, wer sturer ist oder sowas. Ey, das fand ich richtig affig. Also, ja. Aber es ist halt Doppelhaushälfte. Da musst du halt, also da bist du halt auch relativ nah aneinander, ist ja wirklich direkt die Gärten aneinander und so, und ja.
Ich habe aber das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein deutsches Ding. Wegen der Bürokratie, weil da halt alles so kompliziert ist, bis du überhaupt irgendwas machen darfst.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, dann werden die Nachbarn auch irgendwie so unangenehm, weil dann sind sie halt so penibel darauf bedacht, ihre Grenzen schön so zu haben. Also.
Da finde ich es aber auch interessant, was für Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. Ich habe ja bei beidem schon gelebt, und ich finde es halt so krass, wie man auf dem Land seine Nachbarn kennt und in der Stadt einfach gar nicht. Ja. Oder zumindest teilweise. Teilweise habe ich in Situationen gewohnt, wo ich meine Nachbarn nicht mal wiedererkannt hätte. So.
Mhm.
Also selbst wenn man nicht mit denen redet oder so. Ja, das finde ich schon krass. Und auch so diese, ich habe auch schon mit mehreren Leuten darüber geredet, dass manche Leute es halt voll geil finden, dass sie so anonym sind. Also ich habe eine Freundin gehabt, die ist nach Berlin gezogen, und ich habe sie gefragt, warum. Und sie meint dann so, ja, sie findet es halt voll angenehm, dass sie da so anonym sein kann.
Mhm.
Und ich finde das nicht unbedingt angenehm. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock auf eine Situation, wo ich alle 5 Minuten angelabert werde. Aber ich finde, für mich fühlt sich das an, als wäre ich irgendwo mehr angekommen, wenn ich zwischendurch Leute sehe oder treffe, die ich kenne.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich verstehe den Reiz hinter dieser Anonymität. Also als ich ja jetzt auch in Köln gewohnt habe, war das für mich auch sehr angenehm teilweise.
Mhm.
Aber weil ich auch manchmal nicht dieses Ungewisse haben will, wie ich jetzt mit Leuten interagiere.
Mhm.
Aber was ich zum Beispiel, also ich finde trotzdem Höflichkeit und Nettigkeit sehr schön. Und das ist so dort, wo Sönke und ich jetzt wohnen, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte, dass unsere Nachbarn auch teilweise ein bisschen weird sind.
Mm-mm.
Also ich muss auch nicht unbedingt mit denen interagieren. Aber einmal, da waren Sönke und ich unten im Keller Wäsche aufhängen. Und dann ist eine Nachbarin da gewesen auch. Und normalerweise begegnest du einfach niemandem richtig.
Mm.
Super selten, obwohl halt alle im Keller ihre Waschmaschine haben.
Mm-hmm.
Und ich habe dann halt versucht, so ein bisschen Smalltalk zu führen.
Mhm.
Einfach, weil ich gedacht habe, ja, man kann sich ja mal kennenlernen. Und sie ist halt null eingegangen auf das, was ich gesagt habe. Also ich habe gefragt, wo die so wohnen. Habe halt gesagt, wo wir wohnen. Sie hat ein bisschen gelacht und nichts weiter gesagt. Richtig unangenehm.
Ja.
Und dann ist sie halt gegangen. Und dann habe ich mir gesagt, gut, also offensichtlich wollte sie nicht mit mir reden.
Mhm.
Und das nächste Mal, irgendwie ein paar Tage später, habe ich sie wieder unten getroffen. Mhm. Und ich habe dieses Mal gar nichts gesagt. Und sie hat auch nichts gesagt. Also scheinbar, manche Leute wollen einfach nicht interagieren.
Ja.
Ja.
Keine Ahnung, ich kenne das von mir auch, dass es für mich okay ist, wenn man sich kurz anlächelt und dann sein Ding macht. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn einen jemand anspricht und man dann gar nicht darauf eingeht.
Ja, sie meinte vor allem irgendwie sowas in eine Richtung, ja, wenn man die Leute auch irgendwie trifft, irgendwie interagiert man da auch gar nicht mit denen. Also das hat sie kurz gesagt, aber ist dann ja wirklich gar nicht.
Ja,
also
sehr interesting.
Deshalb, ich verstehe diesen Ort manchmal nicht, wo wir wohnen, ob die es jetzt wollen oder
aber
nicht.
Aber das ist ja so ein Vorort von einer mittelgroßen Stadt.
Ja.
Ja. Aber das ist auch so ein merkwürdiges Zwischending, weil es hat irgendwie schon so ein bisschen Kaff-Vibes, aber ist es eigentlich ja nicht.
Ja. Ja, ich glaube, das Ding ist halt, dass die jungen Leute, ich glaube, insgesamt junge Leute sind manchmal ein bisschen intimer für sich und ich habe das Gefühl, so alte Leute in mehr so Kaff-Gegenden, die haben halt mehr so dieses Denken, Nachbarn und so. Und ich glaube, da treffen halt so zwei Welten aufeinander und da spaltet sich halt dann auch wirklich so die Einwohnerschaft.
Keine Ahnung. Das finde ich aber auch so, was so das Privatsphäre-Ding angeht, interessant, weil ich glaube, dass Leute, die gerne anonym sind, das halt auch gerne sind, weil sie gerne ihre Privatsphäre haben. Aber andererseits, zum Beispiel wohnt mein Vater auf dem Land und er hat gesagt, er könnte auch nicht in der Stadt wohnen, weil es ihn nerven würde, dass ständig so viele Leute um ihn rum wohnen. Und er halt gern so, weil mein Vater wohnt halt auf dem Dorf und wohnt auch noch am Dorfrand, das heißt, er hat halt in der Doppelhaushälfte die Nachbarn, aber ansonsten halt nicht so direkt. Und das findet er, glaube ich, auch gut, dass er da halt so viel Raum hat, wo er sein Ding machen kann. Und das, finde ich, kann ich schon nachvollziehen, aber ist bei mir zum Beispiel gar nicht so.
Ja.
Also klar, wenn ich jetzt große Fenster habe und da Leute so mega viel reingucken können, dann nervt es mich auch. Aber jetzt so rein, dass ich jetzt weiß, Leute links, rechts, oben, unten von mir wohnen, das ist mir eigentlich relativ egal.
Ja, ja, mir auch. Ich finde es so lustig, auch noch mit dieser Dorfgeschichte, weil David war ja auch bei uns schon im Podcast. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte erzählt hatte, der beste Kumpel ja auch von Sönke, der wohnt ja im selben Dorf wie David. Mhm. Und irgendwann hieß es, das ist auch irgendwie so eine Geschichte, irgendwo hat es gebrannt bei denen im Dorf.
Mhm.
Und alle haben dann auch, also alle sind auch irgendwie wach geworden davon und alle sind mit Eimern dann dorthin gelaufen. Das klingt aus, als wäre das von 1900 irgendwas. Aber die waren dann auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was der Name war, aber so von wegen, ja, bei Schmitz brennt's. Und es gab aber zwei Schmidt-Familien. Und dann ist der beste Kumpel erstmal zu einem anderen Haus gerannt und war so, oh, die brennt's gar nicht. Und musste dann umdrehen. Also.
Ja, krass, ja gut, aber wenn die so auf dem Land sind, dann braucht die Feuerwehr ja auch vielleicht ein bisschen länger, bis die da sind, oder? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Aber ist ja echt ein bisschen crazy, lustig. Ja, aber ich musste auch dran denken, dass ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel für mich jemanden in meinen Space zu lassen, also im Sinne von jetzt mein Zimmer, weil ich in der WG wohne, aber auch wenn ich eine Wohnung hätte, das ist für mich so voll das Ding. Also ich, keine Ahnung, würde jetzt nicht sofort Leute zu mir nach Hause einladen oder so. Oder ich, was ich noch schlimmer finde, ist, wenn Leute bei mir übernachten, die ich nicht gut kenne. Das finde ich super unangenehm. Ich finde es immer faszinierend, wenn es so Leute gibt, die so sind, so, ja, Freundin von einer Freundin, na klar kann die bei mir übernachten.
Ja.
Ich finde das voll cool, aber das würde mich richtig, also klar, in der WG ist irgendwie noch unangenehm, aber du hast ja dann gar keinen Rückzugsraum mehr, wenn du halt nur dein Zimmer hast, so. Ja. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass bei mir irgendwie krasser ist, dass ich Leute nicht so gerne reinlasse, mit denen ich jetzt nicht so eng bin.
Ja.
Wie ist das bei dir?
Eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich glaube, da hatten wir auch schon drüber geredet, ne? Dass irgendwie, also ich bin da auch sehr picky. Ich erinnere mich auch zum Beispiel dran, dass eine, mit der ich auch studiert hatte, ich glaube, du kanntest sie nicht richtig, aber mit der hatte ich auch am Ende des Studiums ein bisschen mehr zu tun gehabt, aber nicht so, dass wir Freunde wären. Mhm. Die hat sich dann ja auch gemeldet und hat gemeint, ja, ich bin jetzt wegen meiner Arbeit in Köln, kann ich bei dir übernachten, wo ich auch direkt so ein Gefühl hatte von, das ist aber dreist. So, wir sind nicht mal befreundet gewesen. Mhm. Aber da haben Leute, glaube ich, echt einfach so ein anderes Verständnis von.
Ja,
ja,
ich glaube, das kommt voll drauf an, was für eine Bubble man sich so will. Ich glaube, für manche Leute ist das total normal. Ich habe auch eine, die mit mir jetzt im Master studiert, die ist jetzt aber nach Berlin gezogen. Und die lebt jetzt da einfach seit 2 Monaten oder so bei einer Freundin mit auf der Couch. Und also ich kann das von beiden Seiten her nicht wirklich, das würde mich richtig wahnsinnig machen.
Ja, ja, ich verstehe es auch nicht, wie Leute da irgendwie so locker sein können. Aber ich finde, das kommt auch nochmal auf den Platz an. Wenn man mehr Platz hat, dann kann man das besser handeln, als wenn eine Person konstant bei einem in einem kleinen Zimmer ist.
Aber ich finde trotzdem, wenn man trotzdem die ganze Zeit in einem Raum ist, ist nee. Also vor allen Dingen, wenn es kein Ende in Sicht gibt. Aber das ist auch immer was, wo ich immer wieder drüber nachdenke in Bezug auf Geflüchtete, jetzt halt wieder aus der Ukraine, dass ich mir denke, es ist nice, dass die hier direkt Unterbringung bekommen, aber was das teilweise für Unterbringungen sind, wo du dann einfach mit keine Ahnung wie vielen Leuten in einem Raum bist, über Wochen, Ey, das muss doch so auf die Psyche gehen.
Ja gut, aber im Vergleich dazu, was bei denen halt sonst
ist. Ja schon, aber trotzdem, es ist ja trotzdem nicht so, als wären sie das gewohnt.
Nein, aber ja, ja.
Ja klar, es ist vielleicht besser, als von einer Bombe erschlagen zu werden, aber es ist ja trotzdem scheiße.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Und mir ist auch klar, dass man jetzt nicht vielleicht nicht direkt für alle eine Wohnung finden kann und was weiß ich, aber trotzdem denke ich da immer drüber nach, dass ich immer mir so denke, so was für Kleinkram in Anführungsstrichen, das ist jetzt kein Kleinkram, aber wie viel anstrengender ich mein Leben fände, wenn ich jetzt mit jemand anderem in einem Raum wohnen würde.
Ja.
Und ich finde, das sind so viele kleine Kleinigkeiten, über die man bei Personen in solchen Situationen eigentlich nicht nachdenkt.
Ja.
Oder wo ich die Leute nicht drüber reden höre. So.
Ja, ich hab ein bisschen das Gefühl, kann das aber auch sein, dass es ein bisschen was mit Extravertiertheit und Introvertiertheit zu tun hat. Weil Introvertierte ja eher so diesen Rückzugsort brauchen, wo sie halt rechargen können von dem Sozialen. Und Extravertierte nicht. Wobei.
Aber guck mal, hier unser gemeinsamer Kumpel Nils ist einer der extravertiertesten Menschen, den ich kenne. Und selbst der kriegt irgendwann eine Krise.
Ja. Aber ich glaube, dass er vielleicht auch damit leichter. Ich kann es nicht.
Ja, ich glaube, er kann damit besser umgehen als wir.
Ja.
Obwohl wir sind beide so an der Grenze zwischen beidem.
Ja.
Ich kenne auch noch deutlich introvertiertere Leute, für die wäre das, glaube ich, noch schwieriger.
Ja, dann hat es vielleicht echt was damit zu tun, ne?
Auch zum Teil. Aber ich glaube, selbst wenn du extravertiert bist, irgendwann.
Ja,
vor allen Dingen Platz und Menschen ist ja dann auch wieder die Frage. Und vor allen Dingen bei geflüchteten Personen kommt ja auch noch hinzu, dass sie ja auch keinen nicht unbedingten Tagesinhalt haben.
Hm.
Weil wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Freundin wohnst und die hat einen Job oder ihr studiert beide und dann habt ihr beide Zeiten, wo ihr mal aus dem Haus seid, ist das ja was anderes als dann. Und dann vielleicht hast du auch noch kleine Kinder, die dann rumschreien. Das ist ja Hölle, wirklich.
Ja, das stimmt schon. I don't know. Ich frage mich, wie du auch gerade auf dieses Thema gekommen bist von... Was hatten wir denn als Thema?
Wohnung als Privatsphäre und ob man Leute reinlässt und einfach Leute bei sich übernachten lässt. So.
Aber das war nicht die ursprüngliche Frage, ne?
Ach so, die ursprüngliche? Naja, es ging eben, ich musste dran denken wegen Lilly und ihrer Wohnung, dass sie dann bei Barney gepennt hat und so.
Ah, ja, okay. Ja, macht Sinn. Ich habe mich auch gefragt, so, weil Barney ja in seiner Wohnung so viele Sachen integriert hat, die der Frau zeigen, so dass sie nicht willkommen ist.
Und das ist so ein weirdes Konzept einfach.
Ich finde es irgendwie so faszinierend, dass, also, wie manche Leute nicht so richtig Signale lesen können. Weil, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel will, dass einer geht oder, also oft so diese Situation, wenn irgendwer bei einem ist.
Weißt du, was mein Freund dazu sagt? Das finde ich einen sehr lustigen Ausdruck. Der sagt dazu, wenn Leute Sitzfleisch haben.
Ach so, dass sie halt die ganze Zeit durchsitzen. Ja.
Das habe ich vorher auch noch nie gehört, dass wenn jemand einfach nicht geht.
Ja. Ja, es ist. Das Problem ist halt auch, jemanden rauszuschmeißen, ist halt asozial und ist halt also so ein schlechtes, genau.
Ja.
Aber manchmal will man halt einfach jemanden nicht mehr da haben, ohne gemein zu sein. Aber wie schickst du da halt wirklich jemanden raus? Ich finde das unfassbar schwer.
Vor allen Dingen, heute habe ich nicht mehr so viel Besuch, was ich immer gemacht habe, ist, dass ich immer angefangen habe aufzuräumen, die Küche aufzuräumen. Und das funktioniert bei den meisten Leuten. Also das, aber trotzdem manchmal auch nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, ich bin eher jemand, der gut da drin ist, Leuten dann einfach zu sagen. Ich sage dann einfach sowas wie, hey, sorry, aber ich bin voll müde, kannst du bitte gehen oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und ich verstehe auch, also klar kann ich verstehen, wenn Leute das schwierig finden, aber irgendwie verstehe ich es auch nicht, weil ich finde, es gibt sehr viele Arten, wie man jemanden freundlich rauswerfen kann.
Ja.
Und deswegen, weiß ich nicht, finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn das jemand bei mir macht, so, weil, keine Ahnung, ich kann halt verstehen, mir gibt das dann auch nicht unbedingt das Gefühl, dass Leute keinen Bock auf mich haben, sondern ich habe auch manchmal Abende, wo ich dann einfach nach 2 Stunden bin ich einfach durch, so, und dann...
Ich frage mich aber echt, warum das, also... Ich verstehe, dass es so Menschen gibt, aber ich finde es so interessant, weil ich verstehe schnell etwas, also ich verstehe schnell, wenn jemand irgendwie fertig ist und einfach keinen Bock mehr hat und wenn nicht mehr viel von der Person kommt. Und wenn man selber das anwendet, dass es diese Menschen gibt, die das nicht lesen können, wo du so bist, ich schreie gerade verbal, also nicht verbal, ich schreie gerade einfach körperlich so an meinen Signalen, aber...
Ja, das finde ich auch interessant, aber... Ja, ich glaube, dass wir beide da schon relativ krass sind, was das so Checken angeht. Ja. Und ich glaube, viele Leute sind halt einfach nicht, oder einige Leute.
Ja.
Aber ja, das, ich glaube, deswegen nervt es uns erst recht, weil wir uns denken, weil wir so anders sind, dass wir uns denken, wie kannst du das nicht verstehen? Und dann empfindet man es schon fast als persönlichen Angriff.
Ja.
Und ich weiß nicht, aber bei mir ist es auch eher so, dass ich eher mal anbieten würde zu gehen.
Mhm.
Und dann kann ich auch gucken, wie die Person reagiert, als dass ich das Gefühl habe, ich bleib jetzt zu lange. Also ich weiß nicht, ich würde lieber vorsichtshalber lieber mehr fragen, ob es noch okay ist oder keine Ahnung. Und ja, ich hatte auch letzte Situation, da war auch eine Freundin da und wir haben auch schon so nicht, also ich kenne die nicht so gut und wir haben auch schon keine Themen mehr gehabt und wir hatten so richtig lange Gesprächspausen und es war, und wir hatten auch schon vorher, also das war mit meinem Freund zusammen und wir hatten auch schon vorher, ging es dann darum, wann wir anfangen müssen, Abendessen zu machen und es ging so langsam darauf zu. Und die Kombination aus diesen Faktoren hat doch eindeutig gesagt, geh jetzt. Und sie ist einfach nicht gegangen.
Ja.
Und dann haben wir sogar schon angefangen, Abendessen zu machen. Und dann hat es trotzdem noch einen Moment gedauert, bis sie gegangen ist. Und das habe ich wirklich nicht verstanden. Ich habe dann gedacht, vielleicht will sie nicht nach Hause oder keine Ahnung. Oder es ist ihr einfach egal. Kann ja auch sein, dass sie jemand ist, die einfach sich gern mit Menschen aufhält.
Ja.
Aber trotzdem hätte ich immer zu viel Angst, dass ich Leuten auf den Nerv gehe. Ist jetzt vielleicht auch irgendwie doof, wenn man immer schnell dieses Gefühl hat, aber wenigstens nervt man dann hoffentlich nicht noch andere Leute.
Ja, ich glaube, Menschen haben so ein unterschiedliches Verhältnis auch für diese Pausen, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin und ich habe das Gefühl auch, dass es bei Sönke manchmal so ist. Vor allem aber bei der Freundin war das ja extrem, dass ich einmal bei ihr war auch und sie... Irgendwie hat ihr Freund angerufen, den ich auch so ein bisschen kenne.
Mhm.
Und dann haben wir so ein bisschen zu dritt telefoniert praktisch.
Mhm.
Aber das war super seltsam für mich, weil teilweise, also irgendwie hat er einfach so angerufen und irgendwie gab es nicht viel zu sagen, wo ich auch so daneben saß und dachte,
warum,
während ich vor allem da bin.
Ja.
Und diese langen Pausen, ich verstehe es nicht. Also ich mag ja meinen Freund auch, aber... Wenn ich gerade nichts zu sagen habe, dann muss ich auch nicht reden. Wenn man irgendwie was spielt nebenher oder sowas, kein Problem. Aber dieses sich anschweigen am Telefon, ich verstehe es nicht.
Das ist auch mega merkwürdig. Das finde ich auch komisch. Was mir aber auch noch aufgefallen ist bei dieser Barney-Lilly-Geschichte, ist, dass ich es interessant finde, dass es so voll dieses Konzept aufgemacht hat von Männern- und Frauenzimmern oder Männern- und Frauenwohnungen.
Ja.
Weil ich finde... Also ich kann das nachvollziehen und ich habe auch das Gefühl, dass es halbwegs oft zutrifft, dass ich einen Raum betreten könnte und ich könnte dir wahrscheinlich das Geschlecht der Person sagen.
Mhm.
Aber eigentlich ist es auch voll schwachsinnig, also dass man es überhaupt erkennen kann, weil es eigentlich ja wieder bezeugt, dass zum Beispiel Frauen und Männer anderen Dingen beigebracht werden oder Wert auf andere Sachen gelegt wird. Und das finde ich irgendwie auch interessant, auch dass zum Beispiel Jugendzimmer unterschiedlich eingerichtet werden, je nach Geschlecht, oder auch schon ja Kinderzimmer für Babys. Und dass zum Beispiel ich... Mein Ding wäre jetzt, dass so, wenn ein Raum eher dunkler gestrichen ist, wenn es wenig Deko gibt und alles eher so ein bisschen mehr sleek ist und irgendwie es noch eine Gaming-Ecke gibt, dann wäre ich mir so sicher, dass das ein Männerzimmer ist.
Ja, ich glaube, dass... ich habe das Gefühl, dass es aber mehr so... Also es ist auch viel so Beziehung versus Single-Dinger, weil ich glaube... Bei Männern ist es halt so, dass sie halt wirklich so eine Bachelor-Wohnung haben. Das siehst du der Wohnung einfach an, oft, weil, also das ist jetzt auch wieder klischee-mäßig, aber viele Männer nehmen ja nicht so viel Rücksicht auf Dekoration oder sowas. Das heißt, es ist alles schlichter gehalten, vor allem, wenn es so eine Studi-Wohnung ist. Und sobald die in der Beziehung mit einer Frau sind, habe ich das Gefühl, dass Frauen sehr viel übernehmen dann von der Deko.
Ja.
Und dass es das denn halt mehr aussieht. Also ich glaube, vielleicht wäre es sehr schwer zu unterscheiden, ob das gerade ein Zimmer von der Frau ist oder
ein
Pärchenzimmer.
Wäre aber auch noch interessant, ob sich, wie das jetzt wieder wäre, zum Beispiel, wenn es zwei Männer sind, die ein Paar sind.
Das ist wieder die Frage, ob vielleicht schwule Männer oder Bi-Männer, was weiß ich, vielleicht mehr ein Händchen haben für Deko. Das wäre jetzt wieder ein Klischee.
Ja, wäre ich jetzt aber weniger bei ein Händchen für, sondern das, ich habe das Gefühl, klischeehaft sind Frauen eher für so Hauseinrichtungen und dass es wohnlich ist. Das ist so eine klassisch stereotypische weibliche Eigenschaft. Und dadurch, dass, also zumindest aus meinem Empfinden, übertreten Schwule dieses Männlichsein ja eh schon im Klischee, weil die haben, die sind ja eh schon nicht mehr männlich, weil sie sind ja schwul. Ja, und dann können sie auch dekorieren,
wenn sie wollen.
So, ich glaube, was das bei vielen Typen nichts damit zu tun hat, dass sie es nicht können.
Ja, 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 nee.
Oder vielleicht können sie es zu dem Zeitpunkt dann nicht, weil sie es früher nie angefangen haben.
Ja.
Das ist ja öfter so, auch bei sowas so Aufgabenteilung angeht, dass Frauen dann Sachen besser können, weil sie es halt früher beigebracht bekommen haben oder so.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe das Gefühl so ein bisschen, wobei so in meiner Beziehung hat er mehr auch ein Auge dafür. Also er kann zum Beispiel gut Farben unterscheiden. Ich frage mich aber, wusstest du tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, also Frauen genetisch bedingt können besser Farben unterscheiden, als es Männer können.
Ach echt?
Ja, weil Frauen eher Beeren gesammelt haben. Sie mussten mehr Sachen unterscheiden können, was ist giftig, was ist nicht giftig.
Oh, das habe ich ja noch nie gehört.
Es ist tatsächlich so. Und deshalb wundert mich das, dass mein Freund gut Farben unterscheiden kann. Mhm. Vielleicht ist das so ein Zeichen davon, dass man sich schon so weiterentwickelt, dass das egaler wird.
Naja, und sowas tritt ja auch nie bei 100% der
Gruppe auf. Das stimmt auch, ja.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Aber ich fand das so spannend, dass das wirklich genetisch eine Erklärung
krass ist. Ich dachte immer, das wäre, ich habe das Gefühl, das ist so ein Running Gag auf eine Art und Weise, dass Frauen sehen irgendwie hellblau, mittelblau, dunkelblau, türkis und meerblau und Männer sehen blau. Und ich dachte, das wäre irgendwie so ein Ding, wieder, dass Frauen das eher beigebracht wird, irgendwie auf Klamotten zu achten und was für Farbkombination so ein Scheiß. Ja. Aber es würde wahrscheinlich dadurch noch verstärkt werden, ne?
Wir müssen das mal nachschauen, weil es gab irgendwie, ich glaube, wenn man das googelt, dann sieht man so die Ranges, was Männer, glaube ich, kann auch sein, dass das gerade alles Quatsch ist, was ich hier laber.
Verbreitet hier nämlich die Fake News einfach.
Aber ich habe das Gefühl, es gab wirklich so Ranges, wo man sehen konnte, wie was Männer so sehen, wo Frauen halt viel mehr diese Nuancen sehen. Also
gut, dass wir kein wissenschaftlicher Podcast sind und Quellen liefern müssen.
Ja, ich habe auch das Gefühl so oft, dass ich irgendwas mal irgendwo gelesen habe und sage, da war irgendeine Studie. Mhm. Aber ob das so hundertprozentig stimmt, ist, glaube ich, wieder das menschliche Gehirn.
Ja.
Hast du noch irgendwas zu Folge 5?
Ja. Ja, weil ich es auch noch interessant fand. Das ist ja voll vom Klischee, das ist mir auch wieder aufgefallen. Mhm. Und was ich auch wieder witzig finde, was halt sehr offensichtlich ist und womit sie auch in der Folge spielen, finde ich, sind Single- und Pärchenaktivitäten. Brunchen und so. Das ist ja einfach ein Konstrukt. Es gibt ja keine Regel, die besagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich das persönlich so empfinde, dass man, nee, für mich ist das nicht so, dass man als Pärchen brunchen geht, weil ich glaube, ich war schon tausendmal mehr mit Freunden brunchen als mit meinem Partner.
Ich habe auch das Gefühl, also ich kannte das auch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein altes, älteres Klischee ist irgendwie.
Ja, vielleicht.
Also,
oder auch zum Beispiel ins Musical. Ich glaube tatsächlich, dass das eher damit zusammenhängt, dass Marshall ein Mann ist und das mit einem anderen Mann macht.
Mhm.
Ich glaube, dass halt so brunchen gehen zusammen oder in Musical gehen, dass das auch eher stereotypisch weiblichere Aktivitäten sind und dass es Männern eher erlaubt ist, in Anführungsstrichen, weibliche Aktivitäten zu machen, wenn sie das mit einer Partnerin machen, als wenn sie es mit einem anderen Typen machen. Und dass das dann, wenn sie das mit einer Frau machen würde, dass das auch wieder automatisch als romantisch interpretiert werden würde, weil das halt die Schiene ist, in die das geschoben wird.
Ja. Ich finde das irgendwie lustig. Ich glaube, ich hatte mal irgendwo gelesen auch, dass so ein Typ war, ich wollte zu einem Justin Bieber Konzert und habe meine Cousine gefragt, weil das halt so wirkt dann.
Mhm.
Und irgendwie sah sie auch richtig angepisst aus auf jedem Foto, weil sie gar keinen Bock hatte, dort zu sein. Cool. Aber es war seine Ausrede praktisch. Also,
Die Ausrede? Ach so, damit sie ja hingehen
kann.
Ach so, das habe ich gar nicht gecheckt.
Dass er nicht seltsam angeschaut wird. So in dem.
Ja, man merkt mal wieder minimal, dass ich Geschlechterforschung studiere, wenn ich sowas gucke.
Aber ich habe auch gedacht, so besonders diese zwei Folgen waren jetzt wieder richtig gefüllt mit irgendwelchen Klischees die ganze Zeit. Also
ja, schön auch ein paar Witze auf Kosten von Dicken machen, dachte ich mir auch so, also manchmal ist How Met Your Mother auch nicht so gut gealtert, finde ich. Also ich weiß nicht, vielleicht würden sie das heute auch noch machen, aber ich finde es trotzdem nicht so schön.
Also ich finde, ja, aber ich sehe das so mit einem Augenzwinkern, weil weil ich habe das Gefühl, die Serie geht eh viel über Grenzen. Auch ich glaube, damals
glaub ich schon. Nicht. Oder? Ich glaube nicht, dass das damals inakzeptabel war.
Ja, aber sind Sitcoms allgemein nicht oft so ein bisschen, dass sie...
Weiß ich nicht, ich gucke keine Sitcoms.
Doch, offensichtlich.
Das ist auch die einzige, die ich gesehen habe eigentlich. Was sind denn sonst noch Sitcoms? Friends?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwas noch... Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas anderes ist The Office eine Sitcom?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, also wenn sich, glaube ich, immer an wenigen Orten abspielt, immer dieselben Charaktere sind.
Big Bang Theory?
Ja,
Hab ich auch nicht gesehen.
Also, okay, ich glaube, ich kann es nicht mit The Office vergleichen, weil The Office ist auch bekannt dafür, dass der Humor wirklich sehr, sehr grenzwertig ist und viele das nicht verstehen. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe die anderen auch alle nicht geschaut. Friends habe ich ein bisschen geschaut, Friends ist aber auch ja sehr alt. Da ist auch vieles grenzwertig, sehr sexistisch und sowas. Also ich habe...
Aber ich habe das Gefühl, Friends ist inzwischen auch bekannt dafür, dass es nicht gut gealtert ist.
Ja.
Ich glaube, das Ding ist halt auch, dass ich zum Beispiel weiß, dass es ganze Filme gibt, die darauf beruhen, sich über dicke Personen lustig zu machen. Mm. Und deswegen finde ich es halt dann auch nicht witzig, wenn ich so einen Witz sehe.
Ja.
Weil ich mir denke, was würde ich mir jetzt denken, wenn ich jetzt auch eine dicke Person wäre? Ich fände das nicht, also...
Ja.
Das ist für mich, aber es kommt drauf an, weil zum Beispiel, ich finde Sexismus scheiße, aber wenn jemand eine Person, bei der ich weiß, dass sie nicht sexistisch ist, einen sexistischen Witz macht, so ironisch, dann kann ich es lustig finden. Aber die Serie macht ja nichts dafür, um zu zeigen, dass es okay ist, dick zu sein, sondern das Einzige, was sie macht, ist Witze gegen Dicke zu machen und deswegen finde ich es nicht lustig.
Ja, ja. Ich hatte das Gefühl aber nicht, dass sie es so abgenickt haben, was Ted gemacht hat. Die haben sich ja eher über Ted lustig gemacht, dass er verkackt hat. Also ich habe nicht das, also...
Dachte ich auch erst, aber dann hat Robin wieder einen Witz in die andere Richtung gemacht und dann wurde es wieder umgedreht. Das fand ich auch interessant. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, das war auch nur so ein ganz kleiner Moment, der dann noch kam, aber ja, deswegen... dachte ich mir auch so, okay, es wird gezeigt, dass er das nicht gut gemacht hat, aber dann haben sie es doch nochmal so ein bisschen gedreht.
Ja. Hast du noch was zu Folge 1?
Nee, also zu Folge, Folge 1, Folge 5, Folge 14. Wie viele Folgen sind wir jetzt schon gleichzeitig?
Nein, genau, zu Folge 6.
Also in Folge 6 geht es wieder hauptsächlich um Lily eigentlich, weil Lily war ja in San Francisco, ist ja jetzt wieder in New York und sucht irgendwie immer noch nach ihrer Bestimmung oder ihrem ultimativen Job. Und sie war ja vorher die ganze Zeit Kindergärtnerin und hat nicht so wirklich was anderes gemacht. Und jetzt... fällt ihr irgendwie jeden Tag was Neues ein, was sie gerne werden möchte und Robin ist schon irritiert / genervt davon und denkt sich irgendwie, oh, Robin muss endlich mal einen Job finden und Robin denkt, dass Lily einen Job finden muss und Lily arbeitet dann noch in so einem Klischee hawaiianischen Café und das macht sie aber auch nur, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Storyline. Dann arbeitet sie halt noch bei Ted als Office Assistant. Versucht da so ein bisschen den Chef zu erziehen, der einfach ein Arschloch ist, ganz ehrlich. Oh Gott. indem sie seinen Baseball klaut und sagt, ja, sie gibt ihm den wieder, wenn er sich besser benimmt. Und sie benutzt halt die ganze Zeit so ihre Kindergartner-Methoden. Und Ted sagt dann auch so, ja, das sind erwachsene Menschen, mit denen kannst du das nicht machen. Und dadurch realisiert sie dann halt auch, dass Kindergärtnerin der Job ist, den sie eigentlich machen muss, weil das ist, was sie irgendwie natürlicherweise macht oder was ihr Spaß macht, was ihrem Gerechtigkeitssinn irgendwie auch hilft. Und gleichzeitig gibt es noch eine Storyline, die ich irgendwie sehr witzig finde, weil mein Humor anscheinend merkwürdig flach ist, wo dieses Architekturbüro von Ted, wo Lily dann auch arbeitet, designt ein neues Gebäude, nur sein Chef designt das Gebäude. Und es sieht einfach aus wie ein Penis. Und ich finde es irgendwie auch witzig, dass sie es die ganze Zeit nicht zeigen, sondern immer so hinter einer Säule oder irgendwas verbergen und immer so lauter Details, immer mehr Details besprechen, aber trotzdem einfach nicht zeigen, wie es aussieht.
Ja, wahrscheinlich wollen sie das nicht zeigen, damit sie trotzdem ihre Quoten erreichen können und dass das nicht geblockt wird oder sowas. Die dürfen ja auch nicht fluchen.
Also ja, ist halt eine amerikanische Serie. Und, wichtige Storyline noch, Marshall schreibt Klausuren, der studiert ja Jura. Ja. Und er hat so eine Professorin, die gerade geschieden ist und deshalb total schlechte Noten gibt, zumindest angeblich. Und dann setzt er mehr oder weniger Barney darauf an, dass er halt mit ihr Sex hat, damit sie dann besser gelaunt ist und bessere Noten vergibt. Und das ist so die übelste Mission dann von Barney, weil sie die ganze Zeit richtig unzufrieden ist und er ist halt dran gewöhnt, dass Frauen den Sex mit ihm ganz toll finden, was ich auch für einen Schwachsinn halte, aber okay. Und dann... holt er sich irgendwie eine Hüftfraktur oder so, als er sie dann endlich halbwegs befriedigen kann. Aber dann gibt sie Marshall auch eine bessere Note. Also vielleicht hat es sich ja gelohnt.
ist auch so lustig, das meinte ich ja auch, dass der Schauspieler von dem doofen Chef Bryan Cranston ist, der bei Breaking Bad Walter White gespielt hat. Und es ist halt so ein anderer Charakter. Ich glaube, er hat ja auch bei irgendwie Malcolm mittendrin oder sowas gespielt, echt? Was ich nie geschaut habe. Nee. Aber
da ich glaube, dafür sind wir zu jung.
Ja, aber da spielt er halt so einen, also hier so einen richtig lauten auch Menschen, der die ganze Zeit dumme Witze macht, extrem sexistisch ist und so. Und bei Breaking Bad ist er einfach dieser sehr oft schlecht gelaunt, sehr, ich weiß nicht, irgendwie eher ruhiger. Am Anfang ist er auch super introvertiert, sehr ruhig, bringt nicht viel von sich so raus. Also es sind unterschiedliche Welten. Ich finde das irgendwie sehr krass. Also da merkt man, was für ein guter Schauspieler der ist.
Das finde ich, das fällt mir immer am meisten bei Helena Bonham Carter auf, die ja Bellatrix Lestrange bei Harry Potter gespielt hat. Und immer, wenn ich die danach in anderen Rollen gesehen habe, habe ich sie einfach gehasst. Ja, obwohl sie ja was ganz anderes gespielt hat teilweise.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ich mag sie jetzt leider auch nicht mehr, weil sie sich auf die Seite von J.K. Rowling gestellt hat in dieser ganzen Trans-Debatte.
Genau, ich hatte ein lustiges Thema. Ah, genau, zum Thema, ich stelle jetzt mal eine These auf. Ja, okay. Und die diskutieren wir jetzt.
Und dann machen wir Hypothesen, dann machen wir Null-Hypothesen und dann stellen wir die Korrelation.
Signifikanzniveaus. Nein, und zwar, ist das so, dass Lehrer, die schlechte Noten geben, ein schlechtes Leben haben?
Ich kenne mich nicht aus mit Lehrern. Spaß, meine Mutter ist Lehrerin, daher der Witz, sorry.
Gibt sie schlechte Noten oder gute Noten?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie bemüht ist bei Leuten, die zum Beispiel viel fehlen oder bei denen sie eigentlich das Gefühl hat, dass sie smart sind, aber trotzdem schlechte Noten schreiben, dass sie versucht, mit denen Lösungen zu finden oder mit denen drüber redet, was sie noch machen können oder so. Wenn es zum Beispiel, besonders wenn es halt so um psychische Sachen geht, oder sie hat ja auch letztens einen Schüler, der autistisch war, und da hat sie sich dann auch mit ihm auseinandergesetzt, wie sie das für ihn am besten machen können, die Prüfungsform und so. Und das finde ich schon gut. Aber wie sie jetzt tatsächlich benotet, ob das fair ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Keine Ahnung. Ich wäre ja mal fast bei ihr gelandet, weil ich ja zwischendurch überlegt habe, eine Ausbildung zu machen. Da wäre ich wahrscheinlich auch bei mir eher im Unterricht gelandet. Und das ist eigentlich, oh nee, das wäre nicht gut gewesen, glaube ich.
Nee, mit Familie, glaube ich, ist das auch schwer.
Also ich glaube schon, dass es gibt ja schon Studien dazu, die sagen, dass Benotung alles aber außerobjektiv ist. Also die wird von rassistischen, sexistischen, was weiß ich was für Stereotypen geleitet. Und das ist ja auch das Problem zum Beispiel, was Bildungsungleichheit angeht, dass halt die reproduziert wird durch Lehrkräfte. Ich habe auch gerade ein Seminar dazu, deswegen muss ich jetzt auch dran denken.
Ja.
Und deswegen glaube ich schon, dass auch die Stimmung Einfluss nehmen kann. Ja. Da denke ich schon, ja.
Ich finde das so bescheuert, weil ich überlege jetzt, hieß das Pygmalion-Effekt? War das, bringe glaube ich einiges durcheinander. Pygmalion-Effekt war das ja, dass eine Studie war, wo Lehrern gesagt wurde, also eine zufällig gewürfelte Klasse praktisch, und den Lehrern gesagt wurde, übrigens die Hälfte der Klasse besteht aus Hochbegabten und das sind Anna, Frederik und Max so in etwa. Und wo diese dann auch tatsächlich bessere Noten hatten, also so, so eine selbsterfüllende Prophezeiung praktisch, weil die Lehrer einfach davon ausgegangen sind, demzufolge die Schüler mehr gefördert haben und dadurch diese auch besser geworden sind.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch was glaube ich heutzutage auch immer noch festgestellt wird, dass halt zum Beispiel Kinder, keine Ahnung, man sagt ja, Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder aus bildungsfernen Familien, deren Eltern zum Beispiel nicht studiert haben oder keinen höheren Schulabschluss haben, dass es da auch oft so ist, dass die Kinder von zu Hause keine Unterstützung bekommen, dadurch schnell Frustration in der Schule erfahren, weil sie gewisse Voraussetzungen nicht haben, die andere Kinder vielleicht haben, dann haben sie möglich noch einen Migrationshintergrund, den man irgendwie ihnen ansieht. Also zum Beispiel an der Hautfarbe oder so, dass sie, ja, es ist jetzt auch wieder, das sind häufig Klischees, manchmal trifft es halt zu. Und dass das dann auch noch die Erwartungshaltung von Lehrern ist, die können ja eh nichts, und dann setzt sich diese Frustration halt immer weiter fort.
Ja,
das stimmt. Also das ist ja, ja, so Erwartungshaltung haben, glaube ich, schon einen krassen Einfluss auf jeden Fall.
Aber was ich halt irgendwie, was mir eingefallen ist, vor allem in der Oberstufe finde ich das echt kompliziert, wenn Lehrer sehr unterschiedliche Noten geben, weil dann hast du entweder Glück oder Pech mit deinem Lehrer.
Ja.
Es gibt einfach Lehrer, die systematisch immer schlechte Noten geben. Also klar, dann vielleicht bei manchen noch schlechter, aber es gibt einfach, wo der Durchschnitt immer scheiße ist. Und es ist so verwunderlich, finde ich. Also
voll frustrierend einfach.
Ja, weil ich hatte eine Mathelehrerin und ich bin ja gut in Mathe. Ich habe auch gute Noten geschrieben, aber ich hätte bei anderen Lehrern, glaube ich, halt die ganze Zeit Einsen gehabt, während ich bei ihr Zweien hatte. Was immer noch gut ist, aber wenn ich das halt bei der Parallelklasse gesehen habe, was mir ja, keine Ahnung, 2 Nachkommastellen vielleicht verbessert hätte im Abi, wenn ich die richtigen Lehrer einfach gehabt hätte.
Ich finde das, ich finde das auch richtig mies. Ja. Vor allen Dingen, wenn es auch Lehrkräfte gibt, die einfach aus Prinzip keine 15 Punkte oder keine 1-0 vergeben, dann bin ich mir so, warum gibt es den Notenwert, wenn du ihn nicht vergibst? Klar, muss ich vielleicht viel tun, um diese absolut beste Note zu bekommen, aber wenn du sie gar nicht vergibst, ist das ja total bescheuert. Ja. Oder was ich auch immer geil finde, ist, wenn in der Uni oder auch in der Schule die Durchschnitte von den Klausuren immer mega schlecht sind. Und dann gibt es aber trotzdem mal 2 Leute, die gute Noten schreiben. Und ich hasse diese Menschen, weil die dann für die Lehrkräfte rechtfertigen, dass es ja jemand schaffen kann. Ja. Obwohl es definitiv mit an deren Unterricht oder an der Klausurform oder so liegt, dass der Rest der Leute einfach verkackt.
Ja, es ist diese Mathelehrerin auch. Das Ding ist, ich war ja sehr schüchtern auch in der Schulzeit. Das heißt, ich habe oft eher schlechtere Schnitte bekommen durch meine mündliche Note. Mhm. Was ich sowieso total bescheuert finde, diese mündlichen Noten.
Und auch bei mir war es genau andersrum.
Ich glaube, es wäre schön, wenn man das pushen kann, wenn man das kann. Aber viele, die halt schüchtern sind oder soziale Ängste haben, die haben halt vollkommen verkackt, wenn sie es, wenn die mündliche Note noch drin ist.
Ja, und ich hätte halt verkackt, weil ich einfach nicht so gut in Klausuren bin und Sachen besser erklären kann. Deswegen, ich finde es, also ich verstehe dich voll und ich bin da eigentlich auch der gleichen Meinung, aber ich frage mich halt immer so, was ist die Lösung?
Sich auswählen zu dürfen, was man eher hat. Ob man eine mündliche Prüfung hat
oder
eine schriftliche.
Ja, das verstehe ich. Ja,
weil das wäre optimal, dann vielleicht kannst du besser argumentieren, wenn du halt eben sprichst oder. Aber das Interessante war wegen der Mathelehrerin, sie hat schwierige Noten gegeben, was das Schriftliche anging. Mhm. Sie hat mir aber konstant so 13 Punkte mündlich gegeben, obwohl ich teilweise echt nicht viel gesagt hatte. Ich hatte kurze Motivationshoch, wo ich mich die ganze Stunde lang gemeldet habe, aber halt oft auch, wo ich gar nichts gesagt habe. Mhm. Und ich fand selber unfair, dass ich so eine gute mündliche hatte, weil ich auch da damals überzeugt war, dass die meisten Lehrer mich hassen. Das hatte ich auch bei ihr das Gefühl, weil sie recht streng war, wo ich so verwirrt war.
Ich glaube, bei Lehrkräfte können das nicht trennen. Wenn sie wissen, dass du es kannst, dann wissen sie ja trotzdem, dass du es kannst, selbst wenn du nichts sagst. Und ich glaube, dann geben sie dir bessere Noten.
Ja.
Also das ist auch so was, wo ich immer wieder drüber nachdenke, weil bei uns an der Uni ist es so, dass wir teilweise Hausarbeiten oder so schriftliche Arbeiten online anonymisiert abgeben und teilweise halt nicht. Und ich finde das eigentlich anonymisiert voll gut, weil je nachdem, ich habe halt auch meistens relativ kleine Seminare, das heißt, die Leute können schon wissen, wer du bist, anders als wenn du jetzt in großen Vorlesungen Klausuren schreibst oder so.
Ja.
Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass die Leute unabhängig von ihrer Beteiligung benotet werden, weil das zählt ja in der Uni auch einfach nichts.
Ja.
Aber andererseits denke ich mir bei mir oft, ich beteilige mich eigentlich recht viel in Seminaren, weil es mir halt Spaß macht und ich, keine Ahnung, halt kein Problem damit habe, in solchen Situationen zu sprechen. Und ich weiß halt, dass es mir, glaube ich, in der Vergangenheit schon geholfen hat, dass die Leute halt wussten, das ist die und dadurch habe ich halt quasi einen Vorschuss gehabt. Aber es ist halt auch unfair, also deswegen, eigentlich finde ich anonymisiert gut, aber ich vergebe dadurch, glaube ich, auch ein bisschen meine Vorteile.
Ja.
Aber, ich verstehe auch nicht, warum es nicht mehr Leute anonymisiert machen, weil wenn es halt geht.
Ja.
Und,
ich hatte eigentlich auch im Kopf, was aber, glaube ich, auch gar nicht so stimmt, dass man eigentlich keine Bewerbungen mehr abgeben muss, also für einen Job mit Foto, oder?
Nee.
Ich glaube, das ist keine Verpflichtung mehr. Aber schon trotzdem, aber es gehört trotzdem noch zum guten Ton.
Ich
also
mach's
viele
nicht.
Sagen das.
Ich finde so, ich habe das Gespräch auch schon mehrfach gehabt und ich füge schon kein Foto mehr hinzu seit 4 Jahren oder so.
Mhm.
Aus Prinzip nicht. Weil ich sehe es nicht ein. Also.
Ja.
Vor allem, ich glaube, für mir würde es eher was bringen, weil ich halt das Glück habe, dass ich irgendwie eher ein Gesicht habe, was meistens sympathisch wirkt. Außer ich bin sehr konzentriert, dann nicht. Aber auf Bildern, so Fotos, wo ich auch freundlich gucke, komme ich halt eher sympathisch rüber.
Ja.
Ich bin halt weiß. So, das ist halt dann auch schon mal, ich meine, das kann man ja auch manchmal am Nachnamen ablesen, in Anführungsstrichen, aber dann sieht man es nochmal. Das kommt dann, es bringt mir wahrscheinlich auch wieder Vorteile ein, aber ich finde das halt scheiße. Also eigentlich, dass man auch den Namen angibt, okay, das lässt sich dann auch häufig nicht vermeiden, weil man zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse mit dem Namen hat oder so, aber ich finde eigentlich wäre es auch für viele Leute hilfreich, wenn der Name auch nicht drin wäre, weil der dann halt auch wieder, keine Ahnung, ausländerfeindliche oder rassistische Stereotype aktivieren kann, so.
Ja.
Aber ja, und ich habe aber auch schon Leute gehabt, die sagen, aber das, dann nimmst du dir doch Vorteile weg oder das macht man doch in einer guten Bewerbung. Ich bin so, aber ich finde das scheiße und deswegen mache ich das nicht.
Ja.
Und ich habe trotzdem bisher Ich meine, gut, ich wurde dann halt zum Bewerbungsgespräch oft eingeladen und dann habe ich ja immer noch diesen unfairen Vorteil, in Anführungsstrichen, so. Ja. Und ich will dann nicht deswegen einen Job kriegen.
Ja, nee, kann ich verstehen. Ich frage mich gerade, weil bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass die eigentlich darauf achten, das zu fördern. Aber da gab es bei der letzten Weihnachtsfeier auch so eine Diskussion darüber, weil eine war so, also sorry, aber abgesehen von dem einen kenne ich niemanden, der irgendwie Migrationshintergrund hat. Mhm. Und das hat so eine Welle angestoßen in dem Raum, weil das war, da hatte ich sie auch ein bisschen kritisiert, weil nur weil du es jemanden nicht mehr ansiehst, ja. Weil sie hat einen genannt, den man offensichtlich ansah, dass er Migrationshintergrund hat. Ich habe auch Migrationshintergrund. Mhm. Ich kann aber das gut verstecken, in Anführungszeichen. Ich kann meistens bestimmen, wer das weiß und wer das nicht weiß.
Ja.
Weil ich einfach immer rüberkomme, als wäre ich deutsch, so 100%. Das ist auch eine dumme Aussage.
Wie heißt das? Passing. Wenn man es um Geschlecht geht, sagt man, jemand ist cis-passing. Also, dass eine Transperson halt so aussieht, als wäre sie nicht trans.
Ja.
Weißt du, ist eigentlich das gleiche. White-passing gibt es, glaube ich, auch.
Und das ist ja dumm, irgendwie Inklusion zu haben, indem man Leute aussucht, die typisch migrantisch aussehen. So.
Ja, das ist halt so das, was momentan leider noch häufig unter Diversität verstanden wird.
Ja.
Ja.
Aber ich vermute vielleicht, dass das vielleicht auch so ein Kriterium war, weil ich ja geheadhuntet wurde.
Mhm. Und war noch einfach nur episch.
Episch. Dass es vor allem so gefasst hat, das war das.
Und in unserem Fachalter, wirklich, das ist echt krass.
Aber auf jeden Fall hatte ich ja auch auf meinem LinkedIn-Profil kein Foto.
Mhm.
Das ist ja schon... Also
das ist schon das, krass, da habe ich ein Foto zum Beispiel drin.
Das habe ich jetzt auch, aber da halt nicht. Und ich hatte ja auch gar nicht so viel Info drin. Also klar, ich habe lange jetzt schon ein bisschen Berufserfahrung, aber ich frage mich, ob vielleicht auch noch so ein Ding war, ja, wenn eine Person Migrationshintergrund hat, auch sehr gerne, bitte achten Sie da vielleicht ein bisschen drauf, weil es ist auch so ein Thema, was halt groß geschrieben wird bei dem Unternehmen, wo ich ja bin. Und da, ich habe halt eingetragen, dass ich Russisch sprechen kann.
Ach so.
Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht gedacht haben, okay, Englisch brauchen wir sowieso, super. Mhm. Noch eine andere Sprache, geil. Mhm. So als guter Bonus vielleicht.
Aber die Frage ist, ob sie gedacht haben, dass du Migrationshintergrund hast, weil es gibt doch auch Schulen, wo man Russisch lernt, oder?
Ja, aber... Ja, ich glaube, du kannst...
Weil dein Name zum Beispiel ist ja auch einer, der überhaupt nicht darauf schließen lässt. Du hast ja eigentlich einen sehr deutschen Namen.
Ja, ich glaube aber... Das
Klischee-Deutsch.
Ja, ich glaube, das Ding ist, wenn du halt angibst, dass du eine Sprache sehr gut kannst, die nicht typisch gesprochen wird.
Ja, das stimmt.
Und ich hatte halt bei Russisch nicht unbedingt Muttersprache eingetragen, so gut ist es nicht, aber schon als sehr gut sprechend. Ja. Und dann kannst du, glaube ich, davon ausgehen, vor allem in Deutschland.
Das ist eigentlich auch weird, weil es ist ja deine Muttersprache und du sprichst es trotzdem nicht auf muttersprachlichem Niveau. Das ist eigentlich auch absurd, oder?
Ich finde die Hatte ich dir die Geschichte erzählt? Ich fand das auch super cringe. Aber als ich jünger war, habe ich nicht gewusst, was genau Muttersprache heißt. Für mich hieß das die Sprache, die meine Mutter spricht.
Ja, und, ist auch logisch.
Ja, und dann, da war ich, glaube ich, in der Grundschule und dann war da so ein Wagen, wo so Essen verkauft wurde bei dem Spielplatz. Und dann bin ich da hingegangen, mehrfach.
Klingt, als könntest du eine ganz andere Story werden.
Oh Mann. Da waren relativ junge, also vielleicht auch Teenager oder so, die Essen verkauft haben. Und scheinbar fanden die irgendwas an mir lustig und haben da auch vor sich hingekichert und haben dann gefragt, irgendwie, was meine Muttersprache wäre.
Mhm.
Wo ich dann halt Russisch gesagt habe und irgendwie mussten die super lachen. Und dann habe ich zu Hause das meiner Mutter erzählt und sie war so, ja, das ist ja nicht ganz deine Muttersprache so, weil ich das nicht kann. Ganz seltsame Geschichte, aber ich dachte halt...
Richtig random.
Ja, ich weiß auch nicht, was genau
hast an mir du, aber du hast ja auch wahrscheinlich früher keinen krassen Dialekt gesprochen oder hast du vielleicht nicht Dialekt gesprochen und die anderen Kinder haben Dialekt gesprochen oder sowas?
Ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht, weil ich öfter beim Wagen war und ich glaube, als ich jünger war, war ich auch sehr bekannt dafür, bei meiner Familie und bei allen Leuten, glaube ich, dass ich immer so richtig erhitzt aussah, immer rote Wangen hatte, weil ich überall rumgerannt bin, meine Haare waren durcheinander. Kann sein, dass die immer dieses Kind gesehen haben, was immer zu dem Wagen angerannt kommt, alle 3 Minuten
was zu essen. Eigentlich?
Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich irgendwelche Süßigkeiten, Snacks.
Mhm. Ich habe wegen dem Dialekt überlegt, weil meine Mutter zum Beispiel mal erzählt hat, dass sie Also sie ist in Hessen aufgewachsen, aber ihre Eltern, ich weiß nicht, ob die aus anderen Gegenden kamen oder ob die einfach, sie hatten jedenfalls keinen Dialekt gesprochen und deswegen, oder sie hatten die haben einen anderen Dialekt gesprochen und in der Schule haben sich die Kinder dann immer darüber lustig gemacht, dass sie immer gesagt hat, ich gehe heute die Marie besuchen.
Ach so, mit diesem die,
Ja, was
der.
ich ja zum Beispiel nicht sagen würde, als Norddeutsche, sage ich mal, ich würde
Ja.
ja sagen, ja, ich gehe zu, keine Ahnung, Maria, dass mich wieder bei Maria war.
Ja.
Ich gehe nicht, ich würde nicht sagen, ich gehe zu der Maria, weil was soll dieser Artikel da? Also ich finde das immer süß, wenn Leute das sagen, aber
Ja.
sie wurde dann, es wurde sich dann auch darüber lustig gemacht, dass sie das gemacht hat, weil alle anderen das nicht gemacht haben.
Ja, okay.
Ich habe auch letztens zum Beispiel gehört, ich glaube in einem Podcast und einem YouTube-Video, dass Menschen, die mit Türkisch noch als Sprache aufwachsen, oft im Deutschen Artikel weglassen, weil das im Türkischen so ist. Und das fand ich so lustig, weil für mich ist das so ein, in Anführungsstrichen, so ein asoziales Klischee, dass sie einfach kein Deutsch können. Aber es ist ja total logisch, wenn du mit so einer Fusion aufwächst, dass das dann passiert. Und es hat ja auch nichts damit zu tun, dass du dumm bist oder was weiß ich.
Ich hatte auch tatsächlich gehört noch zu diesem Artikel weglassen, dass es auch einfach einfacher ist.
Ja. Du
Weil brauchst
brauchst
du
es
nicht
ja
viel
nicht.
nachdenken
Ja.
und da musst du es nicht die ganze Zeit das Geschlecht kennen von dem Wort.
Ja, voll.
Also.
Das ist ja auch richtig. Ich finde, das ist auch das, wo ich mir immer denke, das hat mich im Französischen schon immer
Oh
genervt. Aber ich denke mir, wenn du Deutsch lernst, das ist doch der sinnloseste Müll, dieser Artikel.
ja. Ja.
Also, wieso ist es denn, also manche Sachen das Bett, aber okay, das ist neutral, aber die Tür, wieso ist die Tür weiblich?
Ich weiß es nicht.
Gibt einfach keinen Grund. Ja, ein Thema, was ich noch zu der Folge sagen wollte, war hauptsächlich wegen der Stelle, also am Ende oder zum Ende der Folge wird halt, hat also der Chef von Ted hat ja dieses Penishaus entworfen, was seiner Meinung nach kein Penis ist und dann wird das den Klienten vorgestellt und der sagt halt, Alter, das ist ein Penis, ich will keinen Penis bauen. Hier kommt der Zusammenschnitt, wie oft Paula Penis gesagt hat. Und dann traut sich Ted halt, weil Lily ihm das auch schon die ganze Zeit gesagt hat, dann seinen Alternativvorschlag zu bringen, an dem er die ganze Zeit heimlich gearbeitet hat. Und ich finde das interessant, weil ich oft das Gefühl habe, dass nicht unbedingt die Leute Jobs, aber jetzt auch erweitert gedacht, kriegen, die es am besten können, sondern auch die, die sich trauen zu sagen, ich kann das. Also ich habe schon immer mal wieder Sachen gehabt, wo Leute Stellen, also jetzt nicht nur bei Jobs, sondern auch bei irgendwelchen Ehrenamtssachen übernommen habe, wo ich mir dachte, oh nee, da fehlen mir die Qualifikationen für. Und dann haben das Leute gemacht, wo ich mir dachte, Alter, was bist du denn für ein Vogel? Wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Aber die Leute haben sich halt einfach getraut. Und das ist ja aber auch so ein Frauensyndrom, habe ich das Gefühl. Es gibt ja auch Studien, glaube ich, dazu, dass wenn Männer und Frauen Stellenanzeigen lesen und wenn Männer 3 von 5 Sachen können, dann sind sie so, ja, easy. Und wenn Frauen nicht alles perfekt können, was da verlangt wird, was man ja auch eigentlich nie muss, dann bewerben sie sich nicht. Und deswegen kriegen halt Frauen auch, kriegen Männer auch eher halt so mehr Stellen, für die sie vielleicht auch eigentlich nicht qualifiziert sind, weil sie sich überhaupt drauf bewerben.
Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, eine Freundin hatte aber auch ihren Job bekommen und konnte irgendwas, glaube ich, auch nicht so gut und hat das dann dort gelernt. Ich glaube, irgendwas war da auch so. Ja, ich glaube, sobald du drin bist, ist es eh
Ja.
egal meistens. Also, ich finde es aber so interessant auch, weil bei mir ist das eigentlich auch so im Job, dass mir gesagt wird, ich kann eigentlich alles damit machen, gefühlt. Also, ich bin in der Marktforschung unterwegs, sozusagen. Was heißt sozusagen? Ist so. Und also ich kann in unterschiedlichen, also da hat man ja unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Kunden und Kundinnen zu unterschiedlichsten Themen. Und wenn ich einfach sage, ich will gerne mehr, keine Ahnung, wenn ich irgendwann sage, ich will gerne ein Projekt leiten, dann kann ich das machen. Aber das Ding ist halt, wann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich nehme das mir jetzt einfach und mach das. Ich finde es einfacher, wenn gesagt wird, so, jetzt musst du ein Interview halten und du bist so, oh mein Gott, also du hast auch nicht den Mut zu sagen nein, sondern du denkst, ja, eine Herausforderung, aber gleichzeitig scheißt du dir so in die Hose.
Ja, das stimmt. Ja, obwohl ich mir manchmal denke, ich glaube, wenn Leute mehr kopfliche Freiheit hätten und mehr Zeit hätten, also vielleicht auch gar nicht so viel arbeiten würden, dass sie dann eher sagen würden, okay, ich traue mir jetzt zu, was Neues zu probieren, als wenn du eh schon permanent überarbeitet und überfordert bist, so weißt du.
Ja, das stimmt. Das
Aber
stimmt.
ich glaube schon, dass viele Männer eher so diese Art von Ego mitbekommen.
Ja.
Und ich weiß, ist halt die Frage, ob das ein ehrliches oder ein aufgesetztes Ego ist, aber es wirkt sich auf jeden Fall aus.
Ja.
Ich habe auch diesen Spruch gelesen, den finde ich so mega geil. Irgendwie, es gibt erst Geschlechtergerechtigkeit oder eine gerechte Welt, wenn unqualifizierte Frauen Job, also wenn Frauen Jobs kriegen, für die sie eigentlich nicht qualifiziert sind.
Ach so, weil Männer das
ja, weil Männer ständig Jobs kriegen, für die sie nicht qualifiziert sind. Das fand ich irgendwie sehr witzig, weil es so... Ja, weiß nicht, ich habe mich amüsiert.
Ja.
Ja, aber auch auf mich selber bezogen, denke ich mir immer wieder so, was hätte ich alles noch machen können, wenn ich es mir einfach zugetraut hätte. Mm. Und ich finde das auch so schwierig, weil wenn ich zum Beispiel mit anderen Leuten drüber rede, ich habe das Gefühl, dass andere Leute mir immer mehr zutrauen.
Mm.
Zum Beispiel auch in Gesprächen mit meinem Freund. Aber dann denke ich mir, das ist auch dein Job, mir zu sagen, dass ich das kann. Weißt du? Ja. Und dann denke ich mir so, kannst du das überhaupt wirklich einschätzen?
Ja.
Ich finde es irgendwie schwierig, schon irgendwie auf eine Art und Weise selbstreflektiert zu bleiben, aber halt nicht zu selbstkritisch zu sein und sich so wirklich einschätzen zu können, was man kann. Ja. Bei manchen Sachen kann ich das, bei anderen Sachen weiß ich nicht, gar nicht.
Ja, ja, ich finde es auch, ich finde, es kommt auch drauf an, was für Qualifikationen dort stehen, weil... Ja, jetzt nehme ich die ganze Zeit meinen Job als Beispiel, aber ich habe ja auch nicht viel Job Erfahrung. Also. Ja, ich glaube, bei mir standen unglaublich viele, also was so die fachliche Kompetenz anging, hatte ich halt eigentlich alles abgehakt, tatsächlich.
Krass.
Aber deshalb war es, glaube ich, auch so easy für mich zu sagen, jo, passt, probiere ich. Aber da standen halt unglaublich viele Artikel, die beschrieben, heißt das nicht Artikel, Adjektive, ja, ich war ganz schön das, die beschrieben haben, wie du sein sollst.
Mhm.
Und das waren halt so Adjektive, wo du ja nicht schreibst, okay, ich bin immer, ja, ich finde kein Beispiel dafür, aber da waren halt unglaublich viele so positiv klingende Adjektive.
Freundlich, teamorientiert, zielstrebig, irgendwie sowas.
Ja, ja, aber richtig extrem irgendwie so, immer freundlich, also die haben auch mega viel Wert darauf gelegt, dass du halt unglaublich freundlich und sympathisch rüberkommst, was du ja auch sein musst für Interviews und so, aber wo man halt nicht denkt, oh mein Gott, das bin ich, ihr sprecht von mir, sondern du bist erstmal so, bin ich das alles überhaupt, kann ich das?
Ich finde das aber am geilsten, wenn so Unternehmen sind, die so sind, so, du hast immer die neueste Idee. Du willst mit uns neue Ziele erreichen und Sphären und was weiß ich und Innovation, blablabla. Ja. Und immer, wenn ich sowas lese, denke ich mir so, ich bin sowas von raus. Das klingt nach übelst viel Stress. Und ihr wollt, ihr sagt dann, sind auch die, die sagen, ja, unsere Mitarbeiter sind unsere Familie. Nein. Ja. Und wir sind alle fürs gleiche Ziel hier. Und oh nee, also wirklich, da sehe ich Burnout incoming. Wirklich bei sowas.
Ja, ich finde aber, sobald du in ein Unternehmen kommst, also du denkst immer, boah, das müssen jetzt alles krasse Menschen sein.
Mhm.
Und dann triffst du auch so ein paar Menschen und bist so, ganz ehrlich, du bist eigentlich sehr unterdurchschnittlich.
Aber, okay, das habe ich mir noch nicht so oft gedacht.
Nein, aber ich finde, es gibt immer so ein paar Leute, die irgendwie aus der Reihe tanzen. Entweder, ob die, dass die sozial gar nicht so kompetent sind oder sowas, wo du dir denkst, ganz ehrlich, wenn du hier bist, dann kann ich hier auch sein. Und es gibt...
Ja, so, die meisten Menschen sind ja normale Menschen und die meisten Menschen haben einen Job.
Ja. Also man muss sich, glaube ich, echt einfach immer mehr zutrauen, als man es tut.
Ja, voll. Ja, und ja, das erst recht in unserem Bereich lernst du das meist ja auch einfach im Job. Also ist ja anders, als wenn du eine Ausbildung machst oder so.
Ja, definitiv.
Ja, aber... Ah, ich weiß ja, was ich sagen wollte. Ich sage jetzt trotzdem noch.
Ja.
Ich finde es interessant, weil ich das Gefühl habe, dass ich die meisten meiner bisherigen Jobs oder Praktika, alles, was so in die Richtung geht, über Sympathie bekommen habe und nicht über Kompetenz. Also klar, ich habe Minimum an Kompetenz erfüllt, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich meistens durch Sympathie halt Leute erreiche. Und ich habe immer gedacht, okay, ich habe einfach Glück gehabt. Genauso wie ich Glück gehabt habe, dass ich halt weiß bin und deshalb halt rassistische Stereotypen nicht auf mich zutreffen. Aber ich hatte eine Professorin, wir haben auch so ein bisschen halt in dem Kurs darüber geredet, so über zum Beispiel, dass es so bestimmte Muster gibt, was Männer so für Personen einstellen und sowas, dass Männer häufig Männer aus dem gleichen Klientel einstellen und so. Und da habe ich dann halt gesagt, ja, ganz ehrlich, ich habe halt das Gefühl, ich kriege meistens Jobs über Sympathie und ich finde es irgendwie unfair, weil ich nichts dafür kann, dass ich sympathisch bin. Und dann hat sie gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht, weil, dass du sympathisch rüberkommst, ist ja auch was, eine aktive Fähigkeit, indem du in der Lage bist, dein Gegenüber einzuschätzen und dich selber so zu verhalten, dass die Person dich sympathisch findet.
Ja.
Oder, also zum Beispiel, ich mache das halt oft über Humor, aber ich muss dann ja auch einschätzen können, was ist jetzt angemessen oder ja, keine Ahnung, also ich muss halt ein Gefühl für andere Personen haben, um zu wissen, was will die Person jetzt von mir. Und das war so ein krasser Moment, als sie das gesagt hat, weil ich so war so, oh ja, stimmt. Und ich habe das nie als Fähigkeit gesehen, aber ist es ja eigentlich.
Ja. Mir fällt gerade auch auf, tatsächlich, also es heißt, glaube ich, dass 80% der Entscheidung sozusagen, wen man jetzt einstellt, tatsächlich über Sympathie ist.
Ja.
Und es ist ja auch so ein bisschen, es heißt doch oft, dass man in eine Beziehung kommt mit Leuten, die man attraktiv findet zuerst.
Mhm.
Und danach geht's halt an den Charakter so extrem, ob man zusammenbleibt. Und das ist ja wieder das Prinzip so. Ja. Klar, deine Bewerbung muss super interessant sein, dass du überhaupt an den Punkt kommst, wo du in diese Beziehung reinrutschst sozusagen. Aber dein Charakter letztendlich entscheidet, ob du dann passt. Und das ist halt dann eben diese Sympathie, die du
ausstrahlst. Obwohl Sympathie einen auch voll trüben kann.
Ja, definitiv. Allein bei so, keine Ahnung, WG-Castings oder sowas.
Ja, voll.
Deshalb ist es ja umso mehr eine Kompetenz einfach.
Ja. Das ist meine Kompetenz, dass ich sympathisch bin und dann auch noch eine perfekte Arbeit
habe. Guter erster Eindruck.
Das, das stimmt. Ja, das fand ich noch interessant. Also ich glaube, dass das aber auch wieder sowas ist, wo klassisch weibliche oder emotionale Fähigkeiten nicht als Fähigkeiten empfunden werden. Also, dass ich das nicht als Fähigkeit empfunden habe, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es nicht etwas ist, was gesellschaftlich gewertschätzt wird, dass du in dem Umfang, also dass du so an der Stelle in der Lage bist, halt irgendwie positiv auf Leute zu wirken.
Ja, macht Sinn.
Ja. Also, die Lesson von heute ist, Leute, überschätzt euch und macht Witze im Bewerbungsgespräch.
Sehr gut. Gut, dann hoffen wir mal, dass die nächste Folge vielleicht ein bisschen früher kommt.
Wir werden sehen.
Passt. Nee, aber ich fand's schön, jetzt mal wieder das aufzunehmen. Ich auch.
Und Grüße gehen raus an meine Pferdefreundin, die schon nach Folgen gefragt hat. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.